Ja, ich lade euch einfach ein, aufzuschlagen. Wir machen weiter im Kolosserbrief. Kolosser 3, ab Vers 18 bis 4, Vers 1. Kolosser 3, 18 bis 4, Vers 1. Der Apostel Paulus schreibt: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng oder provoziert sie nicht, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Herr unser Gott, wir danken dir für deine Offenbarung. Wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du aus deiner Liebe heraus zu uns redest. Und auch wenn manches schwierig ist, bitten wir dich um Klarheit. Wir bitten dich um Weisheit. Wir bitten dich, dass du uns deine frohe Botschaft an uns ausrichtest heute. Rede du zu uns durch dein lebendiges Wort. Amen. Ja, wir sind in dieser Reihe durch den Kolosserbrief schon das ganze Jahr mit vielen Unterbrechungen und es wird immer herausfordernder. In den ersten zwei Kapiteln, da hat Paulus proklamiert, wer Christus ist. Er ist der Herr über alle Mächte. Er ist der, der die ganze Schöpfung zusammenhält und er ist Gott selbst. Und das ist durchaus herausfordernd, wenn man drüber nachdenkt, aber nur dieses Bekenntnis, das kann man noch relativ gut auf Abstand halten. Ja, das kann etwas abstrakt bleiben. Aber ab Kapitel 3 wird es dann spannender. Da geht es dann plötzlich nicht mehr darum, dass er nur der Herr über das Universum ist. Man sagen kann, schön fürs Universum, sondern wo er plötzlich der Herr über mein und dein Leben sein will. Über deine Beziehung, über dein Geld, über deine Arbeit, über jeden Bereich deines Lebens. Und da wird es heißer. Und die Ventilatoren laufen ja schon. Also, gleichzeitig kann man sagen, der Fokus verengt sich so, fokussiert sich mehr. Wenn wir von der universalen Herrschaft Christi sprechen, kann man sagen, das gilt über die ganze Schöpfung. Und er ist König, er ist Herr über alles, ob die Schöpfung das jetzt merkt oder nicht, ob alle Menschen das wollen oder nicht, ist er dieser mächtige König. Aber jetzt wird es persönlicher. Am Anfang von Kapitel 3 schreibt Paulus, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Das haben wir gerade gefeiert an Himmelfahrt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, jetzt redet Paulus nicht mehr zur ganzen Schöpfung und zu allen Mächten und Gewalten, sondern er redet zu denen, die zusammen mit Christus auferweckt worden sind. Wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, wenn du ihn angenommen hast, dann hast du dein altes Leben in den Tod gegeben, mit an sein Kreuz. Und er schenkt dir ein brandneues Leben. Ist jemand in Christus, da ist er nicht nur ein bisschen mehr religiös orientiert, als er vorher war, sondern Paulus sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Er schenkt neues Leben. Und ich habe eben die Taufe erwähnt. Wenn wir Menschen taufen, wenn sie eintauchen ins Wasser und dann wieder auftauchen, dann kommt genau das zum Ausdruck. Das alte Leben wird beerdigt und das neue Leben kommt hervor. Und das ist Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes, heißt es da in Vers 3. Und wenn du dieses neue Leben empfangen hast, wenn du dich dazu zählst, dann, sagt Paulus, dann richte auch dein ganzes Leben danach aus. Dann sollst du nach dem gesinnt sein, was droben ist, wie es Luther heißt, nicht dem, mit dem, was irdisch ist. Also, es geht ja um die Werte, ja, die Werte der himmlischen Welt und nicht die Maßstäbe, die hier gelten, bei Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sollen unser ganzes Leben ausrichten. Und wie das dann im Einzelnen aussehen kann, darüber hat Yvonne neulich schon gesprochen. Es ist ein neues Leben, das sich trennt von Sünden im sozialen Bereich, im materiellen Bereich, Habgier, im sexuellen Bereich. Und ein Leben, das sich ausstreckt nach Barmherzigkeit, in dem Liebe, Reinheit, Demut, Raum gewinnen. Ein Leben im Wort Gottes. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Ich versuche mich da mal ein bisschen zu beherrschen mit dem reichlich wohnen lassen hier. Aber das ist wichtig, dass wir im Wort sind und ein Leben in der Anbetung und im Dank vor Gott. Ja, in Vers 16 dann mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern sollen wir Gott loben. Das ist ein Ausdruck dieses neuen Lebens. Aber diese Anbetung, die beschränkt sich nicht aufs Gesang und Gebet, nach dem Motto, wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben und die dauert 28 Minuten, sondern auf alles, was du tust. Und das haben wir gesehen in 3 Vers 17. Jetzt habe ich in 2 Vers 17 und habe mich gewundert. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist ein kleiner Selbsttest. Ja, bei allem, was du tust, kannst du bei allem, was du tust, sagen, ja, das tue ich jetzt im Namen Jesu. So wie ich jetzt mit meinen Kindern rede oder so wie ich meine Arbeit tue oder so wie ich meinen Fernsehabend verbringe, das kann ich ihm in Jesu Namen tun und ihm dafür danken. Oder sage ich lieber, bitte warte mal vor der Tür, bis wir hier fertig sind. Also, ein Leben, was auch nach ihm ausgerichtet ist. Und dieser Vers, alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, sollt im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, ist eigentlich dann die Brücke zu unserem Text heute. Wir haben gesehen, wir sollen ein Leben in Anbetung führen und dann kommt dieser Text über die Frauen und die Männer und die Kinder und die Sklaven und so weiter. Und ganz interessant danach, 4 Vers 2, geht's weiter, betet mit aller Ausdauer, voller Dankbarkeit und so weiter. Also da geht's vorher mit Anbetung und hinterher geht's mit Gebet weiter. Und dieser, vielleicht findet ihr herausfordernde Bibeltext, ist eingebettet in Lobpreis, in Anbetung, in Dank. Die Frage, die Paulus stellt, ist: Wir haben neues Leben empfangen. Das ist Fakt. Darauf baut er auf. Ja, er sagt nicht, tut das, damit ihr zu Christus gehören könnt, sondern weil ihr empfangen habt. Darum richtet euer Leben danach aus. Jetzt die spannende Frage, um die es geht. Wie wirkt sich dieses neue Leben aus? Wie wirkt es sich in meinen Beziehungen aus? In meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Arbeitswelt. Das sind so die Bereiche, die Paulus hier nennt. Und das war eine Frage, die vielleicht auch in der Gemeinde in Kolosser im Raum war, weil sie verstanden hatten, durch Christus ist es zu umwälzenden, zu Umwälzungen gekommen, wie es sie vorher nicht gegeben hat. In 3 Vers 11, und ich rede auch noch über den Text von heute, aber in 3 Vers 11 sagt Paulus, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Spielt keine Rolle mehr. Barbar oder Sküte eigentlich im Wörtlichen. Also das sind diese ungehobelten Wilden aus der Sicht der Griechen. Noch radikaler liest sich das im Galaterbrief. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. In 3,26. Und dann, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Spielt keine Rolle mehr, sagt Paulus da. Im Galaterbrief und so ähnlich, auch hier in Kolosser 3,11. Und jetzt ist die Frage, heißt das, dass alle sozialen Gefüge damit beseitigt sind? Dass alle Unterschiede in jeder Hinsicht aufgehoben sind? Die Idee könnte man kommen, aber Paulus sagt nein. Paulus sagt, es ist, in Christus ist da kein Unterschied mehr. Wir stehen auf einer Ebene, aber du bleibst auch in dem Bezug, in dem du warst. Wenn du ein Deutscher bist und dann Christ wirst, bist du ein Christ, aber bist auch immer noch Deutsch und sprichst Deutsch und träumst wahrscheinlich Deutsch. Und wenn du ein Mursi bist und Christ wirst, dann bleibst du Mursi. Aber das Deutschsein oder das Mursi-Sein oder das was auch immer ist nicht mehr deine tiefste Identität. Du definierst dich nicht mehr im Tiefsten darüber, dass du Deutscher bist oder dass du meinetwegen Akademiker bist oder dass du Frau oder Mann bist, sondern im Zentrum deiner Existenz ist, dass du zu Christus gehörst. Also du bist immer noch Grieche, du bist immer noch Mann oder Frau, immer noch Sklave oder frei. Aber du bist in Christus. Und dann geht Paulus jetzt weiter in unserem Text, wie gestalten sich unsere Beziehungen in Christus? Und er hat da drei Beziehungspaare, ich habe erst überlegt, da drei Predigten zu machen, aber ich versuche es in einer. Frauen, Männer, Kinder und Väter, die Mütter sind da sicher auch, können sich da auch drin wiederfinden, und Sklaven und Herren, wo wir uns da wiederfinden, sehen wir gleich. Und vielleicht, wenn du das hier liest und hörst, vielleicht reibst du dich an den Aussagen von Paulus und denkst, ja, das ist ja wieder, bestätigt ja alle Vorurteile gegen Paul, die Christen im Allgemeinen und Paulus im Speziellen. Jesus ist ja irgendwie ganz cool, aber Paulus, da wird es für manche ein bisschen hakelig. Aber wir müssen sehen, wir müssen erstmal sehen, in welcher Zeit spricht Paulus. Und dass er damals die Frauen, die Kinder, die Sklaven als vor Gott verantwortlich genauso anspricht wie die Männer, die Väter, die Herren. Auf einer Ebene. Sagt, einmal sage ich, rede ich mit euch, dann rede ich mit euch, dann rede ich mit euch, dann rede ich mit euch. Das ist in sich schon revolutionär. Ganz abgesehen von dem, was er hier sagt. Weil das nicht üblich, also ein Sklave war wie ein Stück Vieh. Ein Kind, mit dem, ja, wenn es 13 war oder so, dann durfte sie Tora lesen im Judentum. Frauen spielten mindestens in der jüdischen Welt, in der religiösen Welt kaum eine Rolle. Die kamen da nicht vor in den Schriften. Da wurde den Männern gesagt, was sie für Rechte haben, und die Pharisäer haben dann gebetet, Herr, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, ich danke dir, dass ich keine Frau bin und so, weil das war das Bild in dieser Zeit. Und auch die griechischen Philosophen, die haben kein extra Programm für Kinder gemacht. Ja, die zählten noch nicht. Waren noch keine fertigen Menschen. Und Paulus wendet sich hier an alle gleichermaßen und redet sie alle in gleicher Weise ein. Und was auch noch bemerkenswert ist, alle, die um die es hier geht, haben Verpflichtungen gegenseitig voreinander. Da ist nicht nur eine Seite, die nur Verpflichtungen hat und die andere, die nur Rechte hat, sondern alle sind sich gegenseitig verpflichtet. Im Epheserbrief gibt es einen ganz ähnlichen Text. Wahrscheinlich hat Paulus die beiden Briefe ziemlich zur gleichen Zeit auch geschrieben. Und da leitet er diesen ganzen Text ein mit den Worten, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dann sagt, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, die Männer sollen ihre Frauen lieben und so weiter. Ganz ähnlich wie hier. Aber am Anfang steht dieses ganz stark Gegenseitige. Also hier gibt es nicht die Chefs und die Untergebenen und das war's. Also alle haben Verpflichtungen. Es gibt bis heute Kulturen, wo die Ehefrau allerlei Verpflichtungen ihr Mann gegenüber hat und ihm stets zu Diensten sein muss in jeder Hinsicht, und der Mann hat überhaupt keine Verpflichtungen, außer Tee trinken und Domino spielen oder so. Und das war in der Antike sicher nicht besser in vielen Bereichen. Aber in Christus ist jeder dem anderen gegenüber verantwortlich. Ja? So, und dann spricht Paulus zu den Frauen und zu den Männern. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Gott schuf Mann und Frau, beide zu seinem Ebenbild, sagt 1. Mose, mit der gleichen göttlichen Würde ausgestattet von ihrem Schöpfer. Beide sind Gott gegenüber verantwortlich. Beide fallen in Sünde, beide empfangen neues Leben durch Christus. Und beide sind in Christus gleichgestellt, haben wir gerade gelesen in Galater 3. Da ist nicht Mann oder Frau. Und wir sehen es bei Jesus, wie er mit Frauen umgegangen ist, voller Wertschätzung. In einer Zeit, die da ganz anders gestrickt war, wo ein angebranntes Essen ein Scheidungsgrund war, ganz legal. Wo man in der Öffentlichkeit als Mann nicht mit Frauen gesprochen hat. Da geht Jesus mit Frauen, auch mit Frauen, die wirklich am Rand der Gesellschaft sind oder schon über den Rand gefallen sind sozusagen, voller Wertschätzung um. Und auch Paulus, dem manche das gar nicht zutrauen, schreibt voller Wertschätzung, voller Anerkennung von seinen Schwestern in Christus, von seinen Kolleginnen in der Missionsarbeit. Lydia und Phoebe und Priska und Junia und wie sie alle heißen. Schaut euch mal diese ganzen Listen an in den Briefen, wie viele Frauen da vorkommen. Priska und ihr Mann Aquila lehren den Apollos. Und da steht nicht, dass der Aquila gelehrt hat und die Priska die Kekse gebracht hat, sondern es waren gleichberechtigte Mitarbeiter von Paulus offensichtlich. Die Bibel ist ganz klar, dass Mann und Frau vor Gott den gleichen Wert haben. Lasst euch nicht was anderes einreden, dass das in der Bibel stünde. Aber die Bibel bezeugt ebenso klar eine Zuordnung von Mann und Frau in der Ehe, wo der Mann eine Hauptverantwortung trägt und eine Leitungsrolle hat. Wie sich das dann gestaltet, wird von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein. Das war im ersten Jahrhundert wahrscheinlich anders als heute in Deutschland. Aber das Grundprinzip ist da. Schon im Garten Eden wendet sich Gott zuerst an Adam und sagt, was habt ihr denn jetzt gemacht? Adam muss als erstes sich verantworten und Eva dann natürlich auch. Und nach der Vertreibung aus dem Paradies geht das dann bergab. Da wird aus dieser guten, von Gott gewollten Zuordnung ein Verhältnis von Macht und Ausbeutung und Unterdrückung. Ja, er wird über dich herrschen, sagt Gott dann zur Frau. Und das ist eine Folge der Sünde, dass da Herrschaft ist und Zwang. Und vieles, was die ganze Geschichte über wir erleben mussten, was in meistens Männer Frauen angetan haben. Aber das ist schon eine Verzerrung von dem, was Gott eigentlich gedacht hat. Und in Christus bringt er Mann und Frau wieder in einer neuen Weise zusammen und bestätigt aber eine geistliche Leitungsverantwortung für den Mann. Und dabei hat Leitung immer mit Dienen zu tun. Hat nie was mit Herrschaft und mit Machtausübung zu tun, sondern mit Dienen, mehr mit Fürsorge. Frauke Bielefeld, die einige Jahre in Wetzlar in der Ansgar-Gemeinde war, hat ein Buch geschrieben über Männer und Frauen in der Bibel, die Sache mit der Rippe, sehr empfehlenswertes Buch. Und sie schreibt, sich unterordnen in dem Sinn bedeutet, sich unterzustellen, wie unter einen Schirm oder ein Dach. Ich vertraue mich jemandem an. Mein Vertrauen kann sich auch darin ausdrücken, dass ich Entscheidungen mittrage. Liebe und Respekt bedingen sich gegenseitig. Und wir kommen dabei vom Kreuz her. Paulus bringt hier keine allgemeine Gesellschaftsordnung, wie das anständig ist, sondern er spricht ja über die Gemeinschaft in Christus. Jesus wusste, dass er göttlicher Natur ist. Er wusste, dass er dem Vater gleichgestellt ist. Und darum war er frei, sich zu erniedrigen. Unter alle. Ja, Philipper 2. Nicht, weil er so ein schlechtes Selbstwertgefühl hatte, nach dem Motto, ich bin sowieso der letzte Abschaum, kreuzigt mich ruhig. Sondern er war frei dazu, sich hinzugeben, weil er wusste, wie der Vater ihn sieht. Und das lesen wir dann wieder in Johannes 13 bei der Fußwaschung. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles gegeben hatte. Und da nahm er das Handtuch. Und dann wäscht er aus dieser Position der Stärke heraus seinen Jüngern die Füße. Also Demut im biblischen Sinn hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Im Gegenteil. Es ist gerade ein Ausdruck von Stärke. Und Unterordnung heißt nicht, ich habe keinen Selbstwert. Ich bin's sowieso nicht, ich krieg's sowieso nicht gebacken oder so. Sondern heißt, mein Selbstwert hängt nicht daran, dass ich mich durchsetze, dass ich das letzte Wort habe, dass ich meinen Mann dahin bekomme, wo ich ihn hinhaben will. Ich kann zurückstecken, ich kann mich seiner Führung anvertrauen. Die erste Herausforderung in der Ehe ist dann meistens der Brautwalzer, zumindest bei uns so. Und ich kann mich anvertrauen, auch wenn er mir vielleicht hin und wieder auf den Fuß tritt, hoffentlich versehentlich. Diese Unterordnung, von der Paulus spricht, geschieht im Herrn. Und da hat sie auch ihre Grenzen. Nochmal, es geht hier nicht um Herrschaft. Was Petrus sagt in Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gehört natürlich auch hier. Ja, wenn du einen Mann hast, der dich von Jesus fernhalten will oder dich zu etwas bringen will, was nicht Jesusgemäß ist, dann musst du zu Jesus stehen. Und wenn dein Mann, wenn dein Mann in irgendeiner Form übergriffig wird, dann musst du Grenzen setzen. Dir und ihm zuliebe und den Kindern, die vielleicht da sind. Und dann ist es keine Schande, Hilfe von außen anzunehmen. Ich sage das so deutlich, weil erschreckenderweise in frommen Kreisen manchmal auch solche Aussagen wie hier Kolosser 3,18, ordnet euch unter für allerlei Machtspielchen und Unterdrückungen bis hin zum Missbrauch missbraucht wurden. Und das ist selbstverständlich nicht im Geiste von dem, was Paulus hier schreibt. Und es ist eigentlich, geht aus den Buchstaben schon hervor. Also es ist keine bedingungslose Unterordnung unter alles, was der Mann sich da in den Kopf setzt. Aber wie ich schon sagte, nicht nur die Frau wird hier angesprochen, wird übrigens als Erste angesprochen, auch der Mann wird angesprochen, Vers 19, ihr Männer liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Also, ihr Männer, gar nicht so viele da, aber es ist Gottes Gebot, dass ihr eure Frauen liebt. Es ist Gottes Gebot, dass ihr eure Frauen liebt. Und zwar auch, wann braucht man so ein Gebot? Auch dann, ja, wenn man sich vielleicht, wenn es sich nicht so anfühlt. Auch dann, wenn es vielleicht eine schöne, schwere Liebe ist in einer Situation. Ja, in meisten Situationen, also bräuchte ich das nicht, dass mir Gott das befiehlt, meine Frau zu lieben. Das mache ich ganz freiwillig, weil sie so ein liebenswerter Mensch ist. Aber auch in den Situationen, wo es vielleicht schwer wird, sagt Gott, liebt eure Frauen. Und wenn er hier von Liebe spricht, dann geht es nicht so sehr um Romantik oder um Sexualität, das gehört beides dazu, aber um eine Liebe, die sich hingibt. Das ist das, was hier gefordert wird. Das Wort hier ist Agape. Das ist diese vollkommene Liebe. Im Epheserbrief geht Paulus da noch weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Eine Liebe, die hier sich hingibt, eine Liebe, die sich aufopfert. Das, also so weit entfernt vom Pascha-Dasein und ja, der feine Herr will sich bedienen lassen, wie man nur sein kann. Das ist das absolute Gegenteil. Eine Liebe, so wie Jesus liebt. Das ist die Herausforderung an uns Männer. Das ist ein starkes Stück. Und das ist wiederum gut, dass das in Christus ist. Dass wir auch da Männer wie Frauen aus Christus schöpfen können, aus seinen Quellen. Hingabe heißt hier nicht, dass du im Büro zum Wohle der Familie einen Haufen Überstunden machst in erster Linie, sondern ja, ich tue doch alles für euch so, ne? Aber ich bin nie da. Sondern heißt auch, und da kommen wir zur gegenseitigen Unterordnung, heißt auch, dass du deinerseits zurücksteckst, dass du danach Ausschau hältst, wie du dienen kannst. Dass du vielleicht fragst. Ja, ich kriege das nicht immer so selber auf die Reihe, deshalb frage ich deiner manchmal das, wie kann ich dich heute segnen? Und eine Art, wie du sie segnen kannst, ist, dass du es ihr leicht machst, sich dir anzuvertrauen. Dass du ein Mann bist, dem sie sich gerne anvertraut. Ja? Es geht hier nicht, Gott spricht durch Paulus Männer und Frauen separat an. Er sagt nicht, also die Frau kann sich nicht hinstellen und sagen, naja, wenn du der und der Mann erstmal bist, dann kann ich mich dir unterordnen. Und der Mann sagt, naja, wenn du so und so und so, dann liebe ich dich. Sondern es ist eine Aufforderung an beide Seiten. Also, ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Oder nach Luther, bitter. Oder Neue Zürcher Bibel, lasst eure Bitterkeit nicht an ihnen aus. Ja, es ist erschreckend. Es erschreckt mich manchmal, wie ich die am meisten verletzen kann, die ich am meisten liebe. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Und wenn du deiner Frau ein fantastisches Geschenk machen willst, dann vergiss Blumen und Schmuck und Pralinen. Es hat auch seine Zeit, aber ein viel besseres Geschenk. Und ich bin selber in der Schule. Lerne mit deinen Enttäuschungen, mit deinem Frust, mit deinen Aggressionen zu Jesus zu gehen. Und da mit ihm ins Reine zu kommen und nicht das über deiner Frau, über deinen Kindern auszukippen. Übrigens, lässt sich auch anwenden auf Wohngemeinschaften und andere Formen des Zusammenlebens. Aber hier ist es den Ehemännern gesagt. Ja, wir sind, unsere Berufung als Ehemänner ist, unsere Frauen aufzubauen, nicht sie runterzuziehen. Du kommst von der Arbeit und sagst, oh, ja? Und dann irgendwann, 3 Stunden später, ach, wie war dein Tag eigentlich? Nein, so nicht. Okay, man könnte hier noch viel mehr drüber sagen, aber nicht jetzt. Ihr Kinder und ihr Väter. Warum werden hier die Väter extra angesprochen? Es hat genau mit dieser geistlichen Leitungsaufgabe zu tun. Also es ist kein biblisches Familienmodell, dass der Mann draußen irgendwo den Mammut schießt und die Frau nur allein zu Hause das Feuer bewacht und sich um die Zucht kümmert. Sondern die Männer sind zuerst in die Verantwortung genommen. Auch das geht bei Mose los. Wenn dein Sohn dich morgen fragt, da sind die Männer in Israel zuerst angesprochen. Gerade wenn es auch um die geistliche Erziehung geht. Also das, wie man dann sich die Aufgaben teilt im Einzelnen, das kann man dann ja sehen. Aber die Männer sind hier in der Verantwortung. Die Frauen natürlich mit. Das Wort Pateres kann man auch Eltern statt Väter übersetzen. Aber wahrscheinlich spricht Paulus hier erstmal mit den Vätern. Ihr Väter, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Wir haben eine Generation von Eltern, die, ich glaube, weiß nicht, ob die langsam sich verzieht oder so, oder wie es jetzt mit den neuen Eltern wird. Aber eine Generation von Eltern hat sich geweigert, Eltern zu sein. Nicht alle natürlich, ihr nicht, aber viele. Ja, ich will nicht Vater sein. Ich will Freund sein für meine Kinder. Und mein Kind nennt mich dann Karl-Heinz oder so und nicht Papa oder Vati oder so. Und ja, also Jonathan fragt mich manchmal, gerade wenn es irgendwie mal Ärger gab, bist du Papa, bist du mein Freund? Und natürlich bin ich sein Freund. Aber ich bin vor allem sein Vater. Und Freunde haben die Kinder, wenn es gut läuft, viele, aber sie haben nur einen Vater, sie haben nur eine Mutter. Und es sind jetzt weniger Kinder hier, die auf die das hier noch so direkt zutrifft. Ich sage da gleich was zu, aber deshalb sage ich den Eltern und denen, die vielleicht mal Eltern sein werden, sei deinen Kindern Vater, sei deinen Kindern Mutter. Trau dich, Entscheidungen zu treffen. Trau dich, auch sie anzuleiten. Und trau dich, ja, seh auch, dass du die Grenze erkennst, ja, reizt sie nicht. Seid nicht übermäßig streng oder provoziert eure Kinder nicht. Also, das heißt nicht, vermeide jeden Konflikt. Ja, das gibt's ja auch. Kann man manchmal im Supermarkt besichtigen oder so, die Eltern, die alles tun, nur damit der Kleine nicht austickt. Spätestens wenn der 13, 14, 15 ist, wird das nicht mehr funktionieren, weil da wird der sowieso auf Widerstand schalten. Also, da ist es wichtig, auch Grenzen zu setzen. Und ich kann da gut von reden, ja, mit einem Sechsjährigen, aber die Teenager-Eltern hier gucken so wissend. Also die Kinder müssen lernen, sich an uns zu reiben. Aber Paulus sagt hier, provoziere sie nicht extra. Wir sollen unsere Kinder in Liebe anleiten und dazu gehört auch eine Strenge. Dazu gehört auch das Wort Nein, wenn sie es nicht mögen. Aber dazu gehört nicht, sie zu erniedrigen in irgendeiner Form. Sie herabzusetzen, Machtspielchen zu spielen. Ja, der Chef hat mich frustriert und dann kriegen es die Kinder ab oder dergleichen. Und die treten dann den Hund oder so. Und es gibt ja diese Hackordnungen. Wir sollen ein Segen sein auch für unsere Kinder. Und da kann Segen wachsen. Und dazu gehört eben auch, dass sie lernen, das ist der Vater, das ist die Mutter. Und was die sagen, gilt, auch wenn sie es nicht verstehen, auch wenn sie nicht einverstanden sind. Wir probieren das mit unwechselndem Erfolg. Ich sage, ich bin dein Papa und ich sage nein. Und ich kriege als Antwort, ich bin Jonathan und ich sage ja. Aber wir arbeiten weiter dran, dass sie lernen, es gibt eine Grenze. So, den Kindern wird gesagt, dass sie gehorsam sein sollen. Jetzt die spannende Frage, wie lange gilt das? Es gibt manchmal auch wiederum fromme Eltern, die schon über 90 sind und dann mit solchen Bibelversen hantieren, ihren 50-jährigen oder 60-jährigen Kindern gegenüber. Ich denke, dieses Wort ist wahrscheinlich, erschließt sich von alleine, ist den Kindern gesagt, die in der Verantwortung ihrer Eltern leben. Also die versorgt werden von den Eltern, die, wie man früher sagte, die Beine unter den Tisch stecken oder so. Ja, manche legen die Beine drauf, sagen, ja, was willst du denn? Also es gilt nicht für die Kinder, die schon längst einen eigenen Hausstand haben und selbstverantwortlich sind. Es gibt ein biblisches Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und das, da kommst du nicht raus. Das ist ein Gebot, was ein Leben lang gilt. Aber dieses Gebot beinhaltet nicht, dass du ihnen in allen Dingen gehorchst. Dass du immer das machst, was sie sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht steckt ihr selber in so einem System drin oder ihr kennt solche Familien. Wir hatten eine 98-jährige Dame in dem Altersheim, wo ich Zivi gemacht habe. Und wenn wir nicht gespurt haben, dann rief die ihre Tochter an zu Hause. Die rief dann die Pflegedienstleitung an, die riefen dann bei uns auf Station ab. Also da spurte alles in der Familie. So ist es nicht gemeint. Aber da, wo die Kinder im Haus sind, da sollen sie lernen, dass auch Gehorsam wichtig ist. So, Kinder und Väter sind hier gefragt. Und behaltet im Hinterkopf, es geht darum, wie sieht dieses neue Leben in Christus aus? Und das zieht sich hier durch diese Verse. Wir haben 9 Verse in unserem Text. Und 7-mal in diesen 9 Versen kommt die Wendung vor, in dem Herrn, durch den Herrn, als dem Herrn. Ja, also es geht um Christus hier. Es geht nicht einfach um gutes Sozialverhalten, sondern es geht darum, wie kann ich meine Hingabe an Christus ganz praktisch leben, im Alltag. Und ein dritter Bereich, der uns erstmal fremd erscheint, das ist das mit den Sklaven und den Herren. Da stolpern manche drüber und manche Kritiker freuen sich dann, so eine Stelle zu finden. Ja, spricht sich denn die Bibel für Sklaverei aus? Und hat uns dieser Text irgendwas zu sagen? Also, wir können die Bibel daraufhin untersuchen. Auch das wäre ein spannendes Thema für sich. Die Bibel, es ist richtig, du wirst keine Bibelstelle finden, wo die Bibel ausdrücklich Sklaverei als Institution verdammt und verurteilt. Also wenn ein Nichtchrist kommt und sagt, ja, in der Bibel steht nicht, dass Sklaverei falsch ist, hat er recht. Das findet sich so direkt nicht. Also wir haben manchmal so diese Sündenkataloge, zum Beispiel im 1. Timotheus 1, ja, wer alles gegen Gottes Gebot ist. Und da zählt Paulus die Gottlosen, die Mörder, die Lügner und auch die Menschenhändler in einer Reihe auf. Also da ist schon eine Wertung. Aber es gibt kein klares Verbot von Sklaverei. Es gibt keine Aufforderung an die Sklavenhalter, ihre Sklaven alle sofort freizulassen. Aber es gibt auch nirgends ein ausdrückliches Lob oder eine Befürwortung der Sklaverei. Also die Bibel sagt nirgends, du sollst Sklaven haben oder so. Auch das Alte Testament nicht, sondern sie nimmt es zur Kenntnis, dass diese Institution da ist und reguliert sie dann und sagt, wenn du einen Sklaven hast, dann sollst du ihn dann irgendwann freilassen, dann sollst du so mit ihm umgehen. Und so weiter. Wir müssen einen ganz kurzen Schlenker in die Geschichte machen. Weil wir denken bei Sklaven an Onkel Toms Hütte und an Steinbrüche und dergleichen. Im Römischen Reich waren viele Sklaven in einer relativ guten Stellung. Viele waren im Haus bei reichen Leuten, in der Verwaltung, in der Erziehung. Die meisten Lehrer waren Sklaven, Unsere Lehrer sind heute alle nicht da, oder? Die meisten Lehrer damals waren Sklaven, dann so als Hauslehrer. Und sie konnten sehr viel Macht bekommen. Denkt an Josef, natürlich Jahrhunderte früher, der es als Sklave bis zum Ministerpräsidenten, könnte man sagen, von Ägypten geschafft hat. Und oft sind Menschen mehr oder weniger freiwillig in die Sklaverei gegangen, um ihre Schulden abzuleisten. Also eine Schuldsklaverei, die sie, ja, mehr oder weniger, wie weit sie eine Wahl hatten, aber in einer gewissen Weise freiwillig eingegangen sind. Als Sklaven waren sie rechtlos. Sie konnten geschlagen und getötet werden von ihren Herren. Sie waren allerdings sehr teuer und das hat man dann nicht ohne weiteres gemacht. Aber ein Tagelöhner, wir müssen sehen, in welcher Zeit, ein Tagelöhner, dem ging es nicht unbedingt besser als dem Sklaven. Der Sklave war in einer gewissen Weise sozial besser abgesichert, weil sein Herr ein Interesse daran hatte, dass seine Investition noch eine Weile hält. Ja, so menschenverachtend wie das ist. Im Römischen Reich war wahrscheinlich bis zu einem Drittel der Bevölkerung Sklaven. Aus allen Volksgruppen, die im Römischen Reich zusammenlebten, kamen sie. Es war nicht eine Rasse, eine Klasse, sondern ganz bunt gemischt. Und in den christlichen Gemeinden gab es offensichtlich auch viele Sklaven, die natürlich diese Botschaft, dass Jesus frei macht, ganz besonders begeistert aufgenommen haben. So, und jetzt sind diese auch diese Sklaven in Christus. Und was machen sie jetzt? Sollen sie jetzt die Revolution ausrufen? Paulus hatte in 3,11 gesagt, es spielt keine Rolle mehr, ob jemand Sklave ist oder freier Bürger. Da kann man ja unterschiedliche Schlüsse draus ziehen. Wie gehen wir mit der Sklaverei hier um? Eben hatte Paulus von der Ehe gesprochen, von der Familie. Das ist eine Schöpfungsordnung. Das ist eine gute Einrichtung Gottes. So hat Gott sich das gedacht. Das ist jetzt bei der Sklaverei anders. Und wenn ihr genau hinguckt, merkt ihr, dass er auch anders argumentiert. Er sagt nicht, und so ist das Recht vor dem Herrn, dass die Sklaven eben immer schön brav gehorsam sind. Sondern er sagt, wenn ihr euch in so einer Situation findet, dann tut auch in dieser Situation euer Bestes. Ja, wir hatten Vers 17 gesehen, alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Auch wenn es Sklavenarbeit ist, die ihr tun müsst. Also die christliche Bewegung war zu der Zeit eine winzige Minderheit im Römischen Reich, die natürlich gar nicht die Power erstmal gehabt hätte, jetzt die Sklaverei abzuschaffen. Aber Paulus sagt, er hat auch ein anderes Interesse. Er sagt erstmal, in der Lage, in der du bist, vielleicht kannst du deine Situation ändern, aber vielleicht siehst du im Moment nicht, wie du aus deiner jetzigen Situation rauskommst. Ob das Arbeitslosigkeit ist, ob das ein Job ist, der dich irgendwo fertig macht, ob das eine Krankheitssituation ist. Da kannst du schauen, ob du dran arbeiten kannst, ob du beten kannst, aber ob Gott da eine Veränderung schenkt. Aber in der Situation bist du gerufen, zur Ehre Gottes zu leben. Und das ist das, was Paulus auch den Sklaven sagt. Das neue Leben zielt zuerst auf eine Veränderung der Herzen und von daher dann auf eine Veränderung auch der Umwelt und der Gesellschaft. Deine Arbeit, und sei es Sklavenarbeit, sei es bei irgendeiner Zeitarbeitsfirma oder sonst irgendwas, soll Gottesdienst sein, soll zur Ehre Gottes geschehen. Auch in dieser Lebenslage kannst und sollst du Christus dienen und ihn loben. Wir denken manchmal, oh Moses, die Probleme müssen erstmal weg sein, damit ich Gott loben kann. Schau mal, lies mal christliche Biografien aus früheren Jahrhunderten. Geh mal ein bisschen in die Geschichte, in welchen Umständen Christen gelebt haben. Oder guck dir einfach diese Weltkarte an, die vorne an der Pinnwand hängt, zum Thema Christenverfolgung. Unter welchen Umständen Menschen Gott loben. In jeder Lebenslage kannst und sollst du Christus dienen. Und zunächst mal vielleicht einfach, indem du deine Arbeit gut machst. Und darüber, sagt Paulus hier, wirst du Rechenschaft ablegen vor Gott. Aber auch den Herren, auch den Sklavenhaltern, die jetzt auch Christen geworden waren, die auch in die Gemeinde kamen, was macht man denn mit denen? Auch denen, sagt Paulus, auch ihr müsst Rechenschaft ablegen. Gewöhnt euch an den Gedanken, dass ihr nicht die oberste Instanz seid, sondern dass auch ihr einen Herrn über euch habt. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus das auf eine fast paradoxe Weise. Er sagt, die Sklaven, die Christen sind, die Sklaven sind Freigelassene des Herrn und die Freien sind Sklaven Christi. Also wir stehen da wieder auf einer Stufe vor unserem Herrn. Du bist der Chef vielleicht, du bist vielleicht der Herr über diese Sklaven sogar, aber du bist nicht Gott. Auch du musst dich beugen. Also Paulus hatte einen apostolischen Dienst, keinen sozialreformerischen Dienst. Er sagt den Herren hier nicht sofort, lasst alle Sklaven frei. Wäre die Frage, ob es damals auch ein Gefallen gewesen wäre für die Sklaven. Aber er macht ihnen deutlich, vor dem Kreuz sind alle gleich. Und das hat Sprengstoff. Das hat Sprengstoff. Wir haben uns so an diese Botschaft gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr merken. Als die ersten Missionare nach Indien kamen, haben die Kolonialherren, das waren die Briten dann in der Zeit, ihnen Missionsarbeit verboten. Warum? Wenn diese Heiden jetzt plötzlich Brüder und Schwestern in Christus werden, dann muss man sie ja wie Menschen behandeln. Dann kann man sie nicht mehr so ausbeuten. Und da haben die Missionare am Anfang kein Bein an Boden gekriegt. Weil da dieser Sprengstoff drinsteckt, dass wir vor dem Kreuz alle gleich sind. Im Philemonbrief lesen wir davon, den er hier wahrscheinlich gleichzeitig geschrieben hat. Da schickt Paulus den entlaufenen Sklaven Onesimus seinem Herrn Philemon zurück. Der war in der Gemeinde in Kolosse. Deshalb redet Paulus hier so viel über Sklaven. Und dann sagte er dem Philemon, dem Herrn, der auch Christ ist, so, ich schicke ihn zu dir zurück, weil das nicht recht war, dass er einfach weggelaufen ist. Er kommt jetzt zu dir zurück, aber er ist jetzt nicht mehr nur dein Sklave, sondern er ist jetzt auch dein Bruder. So, und jetzt kommst du. Was machst du denn jetzt mit dem? Wir erfahren nicht, was Philemon mit dem Onesimus gemacht hat, aber es wird nicht mehr die gleiche Beziehung sein, versteht ihr? Also, die Autoritätsgefüge in dieser Welt, die bleiben noch in Kraft, aber sie verlieren an Kraft. Wenn dein Professor hier in die Gemeinde kommt oder der Geschäftsführer deiner Firma oder deine Putzfrau, dann ist er immer noch Professor oder Geschäftsführer oder Putzfrau. Dann sagt er nicht, oh, jetzt sind wir hier gemeinsam in der Gemeinde, jetzt kannst du mal die Firma leiten oder so. Sondern er bleibt der Chef. Aber wenn ihr euch hier als Bruder und Schwester begegnet, dann werdet ihr doch auch in der Firma oder wo an der Uni anders miteinander umgehen. Ja, weil ihr jetzt beide unter dem Kreuz steht. Und so war im Evangelium der Same für die Sklavenbefreiung angelegt. Da steht nicht, lasst alle Sklaven frei, aber als diese Botschaft aufging, als die Saat aufging des Evangeliums, da haben Christen sich an die Spitze gesetzt, um die Sklaverei abzuschaffen. Ja, es gab auch immer Christen, die die Sklaverei verteidigt haben, mit biblischen Argumenten. Manche berühmte Erweckungsprediger hatten Sklaven, George Whitefield, andere. Aber es waren immer wieder erweckte Christen, die die Sklaverei bekämpft haben. Schon im Römischen Reich in den ersten Jahrhunderten, wo die Sklaverei praktisch abgeschafft wurde, als christlich wurde. Dann im Britischen Empire, William Wilberforce und andere fromme Christen, die die Sklaverei abgeschafft haben. Und heute gibt es eine wachsende Bewegung gegen Menschenhandel, gegen moderne Sklaverei. Und viele, viele Christen engagieren sich daran. So, was tun wir? Wir folgen Christus. Das ist unsere Berufung. Christus nachfolgen, ihm dienen. Und zwar da, wo wir sind, in die Ordnung, in die er uns hineingestellt hat. In eine Ordnung von Ehe und Familie. Da, wo du Einsamkeit hast, da ist Gott da. Da, wo du Zerbruch erlitten hast, da ist Gott der Gott der Wiederherstellung. Ich weiß, dass es ein heißes Thema ist natürlich. Ich kann jetzt nicht über jedes Schicksal, was in dem man leben kann, noch sprechen. Aber in den Situationen, in denen wir stehen, können wir Gott dienen und sollen wir Gott dienen. Und auch in den irdischen Ordnungen unserer Zeit, die jetzt nicht unbedingt so ganz Gottes Plan entsprechen, sollen wir unseren Platz einnehmen. Und da war es in der Sklaverei, heute ist es vielleicht in bestimmten Arbeitsverhältnissen oder in anderen Situationen, die nicht unbedingt nach Wunsch sind. Roland Werner in seiner Übersetzung hat den Vers 22, also gehorcht euren irdischen Herren, übersetzt, ihr Leibeigenen, gehorcht in allen Dingen denen, die nach den herrschenden Gegebenheiten eure Herren sind. Nach den herrschenden Gegebenheiten, also das ist relativ, ja. Das hat nicht das letzte Wort, aber für diese Zeit gilt das eben. Und Hoffnung für alle überträgt diesen ganzen Text ganz unbekümmert ins Arbeitsleben, wenn ihr Vorgesetzte habt oder so. Das ist ein bisschen steil, aber es trifft eben zu. Als Christ bin ich meinem Unternehmen, meinem Vorgesetzten, nicht zu absolutem Gehorsam verpflichtet, aber zur Loyalität. Solange, wie ich nicht in Konflikt mit Gottes Geboten komme. Und ich darf wissen, jede legitime Arbeit, jede Aufgabe kann mein heiliger Gottesdienst sein. wenn du eine Arbeit hast, die kein Gottesdienst sein kann, weil sie so unmoralisch ist, dann sieh zu, dass du da rauskommst. Aber jede legitime Arbeit kann und soll dein heiliger Gottesdienst sein. Wenn du sie in dieser Haltung vor Gott tust, wie Paulus es hier den Sklaven sagt, aber auch uns allen. Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, worin auch immer deine Arbeit besteht, ja? Tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Das ist deine letzte Instanz. Ganz egal, was du machst. Du dienst dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Und ich möchte dich einfach fragen zum Schluss. Deine Familie, deine Uni oder Bibelschule oder wo du bist, deine Arbeit, die Bezüge, in denen du bist, sind das Orte, an denen du mit deiner Arbeit, mit dem, was du tust, mit dem, wie du redest, Gott anbetest, Gott verherrlichst? Oder sind das Orte, wo er außen vor bleibt? Da, wo Menschen sind, die Autorität über dich haben, in welcher Form die auch aussieht, erkennst du diese Autorität an, auch wenn du die Grenzen dieser Menschen siehst, auch wenn du manches ungerecht findest, bist du grundsätzlich loyal. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man nicht gegen Ungerechtigkeit auch aufsteht, aber bist du zunächst loyal. Das ist ein seltenes Gut heutzutage in der Arbeitswelt. Wo du Autorität über andere hast, nimmst du deine Verantwortung wahr. Ob das deine Kinder sind oder die Leute in deiner Gruppe, für die du irgendwie zuständig bist. Ist dir bewusst, dass du nicht das letzte Wort hast, dass du nicht der oberste Chef bist, sondern dass du selbst Rechenschaft ablegen musst. Und zum Schluss die Frage, kämpfst du noch einen ständigen Kampf um Unabhängigkeit, um Selbstbehauptung? Oder kannst du fröhlich Gott und Menschen dienen, weil du in Christus neues Leben empfangen hast? Kämpfst du noch einen Kampf um Unabhängigkeit, Selbstbehauptung? Oder kannst du aus dem, was du empfangen hast, fröhlich Gott und Menschen dienen? Herr Jesus Christus, du bist der König, du bist der Herr, du bist unser Meister. Und doch bist du den Weg ganz nach unten gegangen. Doch hast du deine Herrlichkeit verlassen, hast du deine Königskrone abgelegt und hast die Dornenkrone getragen. Du hast deinen Königsmantel abgelegt und hast dir die Schürze umgebunden. Du bist zum Diener aller geworden. Du hast dich gedemütigt bis in den Tod. Und du rufst uns, dir zu folgen. Auf diesem Weg des Dienens, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserem Arbeitsleben, wo immer wir sind. Jesus, du sollst der Herr sein. Ich sage dir, du sollst mein Herr sein, in meiner Ehe, in meiner Familie. Ist kein Mensch König, sondern du bist der König. Und da, wo wir falsch leben, wo wir eine falsche Haltung in unserem Herzen haben, da decke du auf, Heiliger Geist. Da bring du uns zur Umkehr. Da erneuere du auch unsere Ehen, erneuere du unsere Familien, da wo Dinge schon kaputt gegangen sind. Und da wo Zerbruch hinter uns liegt, auch da bist du ein Gott, der Heilung bringt. Danke, dass du dieser wunderbare Herr bist. Danke, dass du frohe Botschaft für uns hast.